Wir lesen heute Abend aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 30, die Verse 1 bis 14. Und wer eine Bibel hat, der darf fröhlich mitlesen. Sprüche 30, 1 bis 14. Dies sind die Worte Agurs, des Sohnes des Jakke aus Massa. Es spricht der Mann: Ich habe mich gemüht, o Gott. Ich habe mich gemüht, o Gott, und muss davon lassen. Denn ich bin der Allertörigste und Menschenverstand habe ich nicht. Weisheit habe ich nicht gelernt und Erkenntnis des Heiligen habe ich nicht. Wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Wer hat alle Enden der Welt bestimmt? Wie heißt er? Und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Alle Worte Gottes sind durchläutert. Er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, dass er dich nicht zur Rechenschaft ziehe und du als Lügner dastehst. Zweierlei bitte ich von dir, das wollest du mir nicht verweigern, ehe denn ich sterbe. Falschheit und Lüge lass ferne von mir sein. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Verleumde nicht den Knecht bei seinem Herrn, dass er dir nicht fluche und du es büßen müssest. Es gibt eine Art, die ihrem Vater flucht und ihre Mutter nicht segnet. Eine Art, die sich rein dünkt und ist doch von ihrem Schmutz nicht gewaschen. Eine Art, die ihre Augen hochträgt und ihre Augenlider emporhebt. Eine Art, die Schwerter als Zähne hat und Messer als Backenzähne und verzehrt die Elenden im Lande und die Armen unter den Leuten. Wir wollen miteinander beten. Vater im Himmel, durch Jesus Christus dürfen wir uns an dich wenden und dich bitten für diesen Abend, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst auf das, was du in deinem Wort, das wir soeben als Gold und als Reichtum bezeichnet und besungen haben, dass du uns davon etwas gibst. Du weißt, wo wir mit unseren Gedanken, Gefühlen heute waren und jetzt sind, und wir bitten dich herzlich, gib durch deinen Geist Konzentration, Aufmerksamkeit, dass das, was du uns zu sagen hast, heute in unser Herz dringt, in unser Wesen, in unsere Seele, und dass es Auswirkungen hat, dass es nicht umsonst ist, dass wir hier heute Abend zusammenkommen. Wir danken dir, dass dort, wo jetzt vielleicht an vielen oder bestimmt an vielen Orten gebetet wird, im Rahmen der Allianz Gebetswoche, dass du dort genauso hier dort bist wie hier bei uns und dass du uns segnest. Und wo sonst noch all überall in dieser Welt dein Wort verkündigt wird, da segne es und mach dein Wort wahr, dass dort, wo dein Wort verkündigt wird, es nicht leer zurückkommt. Segne bitte Norbert Rose bei seiner Auslegung und gib du uns das rechte Hören. Wir danken dir sehr herzlich dafür und preisen deinen Namen. Amen.
Ja, wir nähern uns der Zielgeraden mit den Sprüchen, Sprüche 30. Wir sind nun wirklich ganz kurz vom Ende dieses Buches. Wir haben eine ganze Reihe von Kapiteln angesehen. Auch heute Abend wollen wir ein wenig nur hineinsehen in dieses Kapitel, nur die ersten Verse ein wenig anschauen und dann beim nächsten Mal die nächsten Verse ansehen. Es ist Ihnen sicher aufgefallen, dass hier ein neuer Name auftaucht, nämlich ein Mann namens Agur, des Sohnes des Jakä aus Massa. Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich vermute, dass die meisten noch nie gehört haben, was es mit diesem Agur auf sich hat, dass ihnen dieser Name vollkommen unbekannt ist und zum ersten Mal vielleicht sogar begegnet heute Abend. Und ich muss Ihnen gestehen, ich weiß auch nicht viel mehr über ihn als die meisten unter uns, weil das ein Mann, ein Name ist, der tatsächlich so gut wie unbekannt ist. Ganz am Ende dieses Buches der Sprüche Salomos taucht dieser Name auf. Es sind ja tatsächlich die Sprüche Salomos in großen Stücken. Die meisten sind tatsächlich von Salomo auch verfasst worden. Es gehören aber einige andere Schriften dazu, die von anderen Schriften stammen, von anderen Schreibern stammen. Und da ist dieser Agur einer von denen. Wir wissen aus anderen Zeugnissen, dass diese Schriften zusammengefügt worden sind nach der babylonischen Gefangenschaft. Die lag also nicht so in einem Stück vor, sondern da gab es einen Mann, und den kennen wir nun alle relativ gut, der diese Schriften gesammelt und zusammengefügt und geordnet hat, denn das war Nehemia. Wenn das stimmt, was im zweiten Makkabäerbuch steht, Kapitel 2, Vers 13, manche haben ja dieses Buch auch in ihrer Bibel enthalten, dort heißt es, das alles findet man auch in den Schriften und den Denkwürdigkeiten, eine tolle Formulierung, in den Denkwürdigkeiten, die zu Nehemias Zeiten geschrieben worden sind, ferner, wie Nehemia die Bücher über die Könige und Propheten, auch die von David und die Briefe, wir können auch sagen, und die Schriften der Könige zusammengebracht und eine Bibliothek eingerichtet hat. Das war also neben dem Mauerbau von Nehemia vielleicht etwas viel, viel Wichtigeres, nämlich eine Mauer zu bauen aus Schriften, nicht nur aus Steinen, sondern er hat diese Mauer errichtet, etwas ganz Wesentliches geschaffen in diesen Schriften, die wir bis heute im Alten Testament so haben, wie wir sie haben. Der Nehemia, der die Mauern Jerusalems wieder aufgebaut hat, der ist dafür verantwortlich gewesen, diese Schriften zu sortieren und zu systematisieren und sie uns sozusagen zu erhalten, dass wir sie heute lesen können. Und wenn wir es richtig verstehen und lesen, dann merken wir, dass sowohl Jesus als auch die anderen Schreiber im Neuen Testament sehr, sehr stark von dieser Struktur des Denkens, der Weisheit geprägt waren. Bei Jesus wundert uns das nicht, dass er von dieser Weisheit geprägt war, aber dass auch die anderen, die sehr stringent auch argumentiert haben, also auch in ihrer Apologie, in ihrer Verteidigung des Glaubens und der Schriften argumentieren mussten, dass sie sehr, sehr stark an den Sprüchen orientiert waren. Das kann man im Römerbrief sehen, das kann man in anderen Schriften im Neuen Testament sehen, dass es sozusagen die Vorlage war in der Struktur ihres Denkens, in der Klarheit ihres Denkens, auch manchmal in der Rhetorik ihres Denkens. Und da gehen uns manche ganz große Dinge auf, wenn wir die Sprüche noch einmal lesen. Darum haben wir hier verschiedene Autoren in diesem Buch. Sprüche 1 bis 22 sind von Salomo, das haben wir schon gesehen. Sprüche 22 ab Mitte etwa bis Sprüche 24 sind von verschiedenen Weisen, die uns namentlich nicht genannt sind. Dann kommen noch einmal Sprüche Salomos bis Sprüche 29, die dann noch mal in einer anderen Zeit gesammelt worden sind, nämlich zur Zeit Hiskias. Das war etwa 250 Jahre nach Salomo und lange vor Nehemia. Das ist also ein älterer Bestandteil. Und dann kommen diese beiden Kapitel von Agur und von Lemuel, die beide einem Ort zugewiesen werden namens Massa. Dieser Ort ist uns eigentlich relativ unbekannt. Wir können nicht genau sagen, wo das war. Der andere Schreiber heißt Lemuel, ein König von Massa. Das ist Kapitel 31. Und wir haben nun diesen Agur vor uns, einen Sohn des Jakä, und er stammte aus Massa. Die Bedeutung des Namens Agur muss nicht wesentlich sein für uns. Sie hat etwas mit Ernte zu tun, mit Sammler oder Lohnarbeiter. Ob das einen tieferen Sinn hat, das wissen wir nicht. Der Name seines Vaters, Jake, heißt etwa Frömmigkeit und Gehorsam. Das ist deswegen ein wenig von Bedeutung, weil ja dieses Massa ganz eindeutig nicht zum Bereich Israels gehört, sondern eigentlich eher in den Bereich der sogenannten Ismaeliter, also den Vorläufern des Islam. Ismaeliter, ganz eindeutig zuzuordnen, das sind die Vorfahren der Völker, die heute im Islam zusammengehören. Und dieser Agur war möglicherweise ebenfalls einer der Väter, von dem wir sagen müssen, einer derer, die in diesen Bereich des Islam gehören, auch wenn der Islam ja erst anderthalb Jahrtausende später in diese Welt hineinkam. Das ist ganz ähnlich wie mit unserer Jahreslosung von Hagar, ja, diese besondere Losung, die auch nicht direkt aus Israel stammt, sondern von einer Frau oder an eine Frau gerichtet war, die die Urmutter aller Muslime ist, nämlich die Mutter von Ismael. Das wundert uns ein wenig. Aber wir können das nur zur Kenntnis nehmen, dass auch solche Worte in unserer Bibel enthalten sind und offensichtlich als Wort Gottes gelten. Und so nehmen wir es an. Geläutert wie Gold, geläutert wie Silber, es ist für uns das Wort Gottes und gehört mit hinein. Agur war offensichtlich ein Mann, der nicht in Israel lebte, aber in Israel bekannt war. Offensichtlich einer, der auch eine gewisse Weisheit in sich hatte, also der bekannt war für seine Erkenntnis, für das, was er zu sagen hatte, sonst wären seine Worte wahrscheinlich nicht in der Bibel gelandet, der als ein gottesfürchtiger Mann erkennbar ist, auch in diesen Worten, die er uns hier geschrieben hat. Zumindest dass Nehemia, der diese Schriften gesammelt hat, der Meinung war, dass diese Worte, dieses Agur, hineingehören in diese Schriftensammlung dessen, was wir heute Kanon des Alten Testamentes nennen. Und in gewisser Weise können wir sagen, mit diesem Agur ist es ähnlich geheimnisvoll und rätselhaft und irgendwie sonderbar umwoben wie auch das Buch Hiob. Auch bei Hiob wissen wir ja nicht allzu viel, außer dem, was er uns geschrieben hat oder was über ihn geschrieben ist. Auch von Hiob wissen wir, ein Mann aus dem Lande Uz, wo wir bis heute noch rätseln, wo liegt das eigentlich? Wir können das nur zur Kenntnis nehmen, dass dieses Buch des Hiob ein sehr, sehr wichtiges Buch für uns ist. Also nicht nur ein interessantes Buch, sondern ein sehr, sehr wesentliches Buch, weil wir in Hiob sehen, dass da ein Mann bis an die Grenzen seiner Existenz geführt worden ist. Also bis an die Grenzen dessen, was man aushalten kann. Das ist wichtig für uns, weil das nicht nur das Schicksal eines beliebigen Mannes ist, sondern weil wir auch sagen können, da wird einer auch für uns an die Grenzen seiner Existenz geschickt. Der muss etwas durchleiden und erleben an unserer Stelle. Damit wird Hiob sozusagen als ein Vorläufer auch dessen gesehen, der am Ende für uns am Kreuz stirbt. Er ist einen Weg gegangen, musste einen Weg gehen, sodass ich heute sagen darf, und das ist meine Überzeugung, dass ich das so sagen darf, damit wir nicht alle diesen Weg gehen müssen. Damit wir nicht dauernd überlegen müssen, könnte es sein, dass wir alle solche furchtbaren Wege gehen müssen, um unseren Glauben als tragfähig zu erweisen, sondern diesen Weg ist Hiob für uns vorausgegangen. Ganz tolles und ganz wichtiges Buch. Und da haben wir manche Erkenntnisse, die für uns ganz wesentlich sind. Und ähnlich auch diese Fragen, diese Worte von diesem Agur, die nicht nur erwähnenswert sind, sondern die ganz wichtige Fragen sind auch für uns. Worte Agurs, Sohn des Jake aus Massa. Die ersten Verse werden von den unterschiedlichen Übersetzern sehr, sehr unterschiedlich auch tatsächlich übersetzt. Je nachdem, welche Übersetzung Sie jetzt vor Augen haben, werden Sie sich vielleicht wundern, was wir da gelesen und gehört haben, weil es ganz stark abweichende Übersetzungen gibt. Manche übersetzen einfach Prophetenspruch des Mannes für Itiel und Ukal. hilft uns auch nicht wirklich weiter. Wir haben mehr Fragen als Antworten über diese Formulierung, ob das jetzt Söhne sind von diesem Agur oder Schüler sind oder irgendwelche anderen wichtigen Gestalten sind, denen er diese Worte sagt, wenn das so zu übersetzen wäre, wissen wir nicht. Wir folgen der Übersetzung, wo es heißt, ich habe mich bemüht um Gott. Das wird noch einmal wiederholt. Ich habe mich bemüht um Gott und habe es aufgegeben. Das ist ganz sonderbar. Also das würden wir ja keinem raten, dass wir sagen, bemühe dich um Gott und wenn es nicht funktioniert, dann gib's gleich wieder auf. Aber er sagt es so. Ich habe mich bemüht um Gott und habe es aufgegeben. Diese Formulierung verstehen die Ausleger als ein ganz tiefes Bemühen auf eine menschliche Weise, die Wirklichkeit und die Größe und die Macht und das Geheimnis dieses Gottes zu erfassen, zu erkennen, zu verstehen, ihn irgendwie zu begreifen, um dann zu verstehen, dass man es am Ende nur sein lassen kann. Dass wir mit unserem Denken, mit unserem Verstand, mit unserer Erkenntnisfähigkeit ihn nicht erreichen und erkennen können. Jedenfalls nicht auf diese Weise, wie es ja Menschen immer versuchen. Nämlich, dass Menschen glauben, wenn man nur genug nachdenkt oder wenn man nur auf die richtige Weise nachdenkt, wenn man den richtigen Weg des Denkens, die richtigen Gedanken gefunden hat, dann findet man auch diesen Gott. Und die Bibel sagt an allen wesentlichen Stellen, das ist ein Irrweg. Wir mit unserem kleinen Hirn, mit unserer begrenzten Fähigkeit, mit unserem Horizont werden diesem ewigen, lebendigen Gott nie auf die wesentliche Spur kommen. Wir werden immer daran scheitern, dass wir ihn nicht sehen können. Das deckt sich ja mit dem, was wir aus dem zweiten Buch Mose wissen, Kapitel 33, diese Stelle kennen Sie alle, wo Mose ja ausdrücklich darum gebeten hat und vielleicht gedacht hat, ich bin doch Mose, der Führer dieses Volkes, mir muss es doch wenigstens gestattet sein, ein wenig davon zu verstehen, wer dieser Gott eigentlich ist. Und er muss sich sagen lassen, nein, Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch kann mein Angesicht sehen, kein Mensch wird leben, also wird am Leben bleiben, der mein Angesicht, der mich sieht. Und das zieht sich durch die Bibel hindurch. Auch im Neuen Testament sehen wir dann solche Formulierungen bei Paulus in 1. Korinther 2. Wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Die also nicht zu erreichen, zu ergründen ist mit unserer Vernunft, mit unserer Rationalität. Verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Das heißt, wenn man ihn hätte erkennen können, dann wäre er auch nicht gekreuzigt worden. Da werden die einen sagen, ach, wie schön wäre das gewesen. Und die anderen würden sagen, wie schrecklich, wenn das nicht geschehen wäre. Also, dass wir auch da schon sehen, es musste so geschehen. Und diese Blindheit seines Volkes war kein Irrtum, sondern es musste so geschehen, dass er diesen Weg bis zum, wenn wir so wollen, bis zum bitteren Ende gegangen ist, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, und wir können in Klammern sagen, wie es kommen musste und kommen sollte. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Ach, da müssen wir jetzt eigentlich eine ganze Stunde drüber halten, was es heißt, dass dieser Geist da ist, dass uns dieser Geist gegeben ist und dass uns dieser Geist in die Tiefen der Gottheit hineinführen kann und soll. Welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? Da würden wir sagen, auch das begreifen wir nicht wirklich, was da alles in uns ist, das ahnen wir vielleicht nur. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Zugleich sagt Paulus an anderer Stelle, und das mag uns als ein Widerspruch erscheinen in Römer 1, nämlich, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbart, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Da sagt Paulus also etwas ganz anderes, nicht nur die, die seinen Geist haben, sondern alle Menschen, die über diese Erde gehen, können seit der Schöpfung etwas erkennen. Sie können nicht ihn erkennen. Sie können schon gar nicht ihn in seiner ganzen Fülle erkennen, aber sie können etwas erkennen. Das heißt, sie können Spuren von diesem Gott erkennen. Sie können Spuren dieses Gottes in dieser Schöpfung deuten. So wie man Spuren deuten kann, die man vor Augen hat. Meine Frau und ich waren gerade im Schnee. Wir hatten sogar Schnee tatsächlich, das gibt's noch. Nur nicht hier in unseren Breiten. Und am Morgen konnte man sehen, wie viele Tiere da nachts so unterwegs sind um uns herum, weil es Spuren gibt. Und wer ein wenig kundig ist, kann sogar sagen, was für Tiere das gewesen sind oder Gestalten das gewesen sind, die da ihre Spuren hinterlassen haben. Dass man sagen kann, da ist jemand gewesen, die Spuren sind deutlich und wir können erkennen, was das war. Wir sind darin geübt, solche Spuren zu deuten, zumindest zu sehen. Da sind Spuren vorhanden und es lohnt sich, diesen Spuren auch nachzugehen. Das ist wie bei Mose noch einmal, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Das ist keinem gestattet, aber du darfst hinter mir hersehen. Das sind die Spuren. Du darfst hinter mir hersehen, wenn ich vorbeigegangen bin. Schöne Formulierung. Ich gehe vorbei und da, wo ich gewesen bin, da hinterlasse ich meine Spuren und jeder, der will und nicht gerade blind ist, kann diese Spuren sehen und kann zumindest den Versuch unternehmen, diese Spuren zu deuten. Er kommt aber zumindest nicht daran vorbei, zu sagen, da sind Spuren, die da eigentlich nicht hingehören. Die jedenfalls nicht von ungefähr kommen, sondern diese Spuren will ich sehen. Und das sind Spuren, die wir in der Schöpfung sehen können oder zumindest ahnen können, nämlich die Spuren seiner Kraft und Gottheit. Paulus hat ja auch sehr deutlich gesagt, dass wir nicht ihn erkennen, sondern das, was wir von ihm erkennen können. Und das sind die Spuren seiner Kraft und Gottheit, seine Schöpfermacht, seine Genialität, seine Größe, seine Weisheit, wenn wir wollen, auch seine Liebe zum Detail, die wir in der Schöpfung sehen können. Und die sehen wir mehr denn je. Also wie in unserer Zeit sehen diese detaillierten Dinge in seiner Schöpfung ja noch viel deutlicher als alle Generationen vor uns. Und diese Details führen uns ja nicht dahin, dass wir sagen, ach, das ist ja gar nicht mehr so interessant für uns. Je mehr wir erkennen, desto mehr verschwindet diese Genialität des Schöpfers, sondern das kann ja nur umgekehrt sein. Je mehr wir diese Details der Schöpfung entdecken, desto größer wird uns auch der, der dahinter steht. Seine ewige Kraft, wenn wir sehen, was zu sehen ist, Sonne und Mond, die Sterne und das Universum, wir sehen zumindest darin, dass er ein Gott der Ordnung ist und nicht ein Gott des Chaos. Überall sehen wir Ordnung. Im Griechischen würde man sagen Logos, Vernunft, Klarheit, Eindeutigkeit oder Wort. Das ist dasselbe Wort, das wir in der Bibel immer wieder dafür haben. Und wir staunen heute noch viel mehr als die, die vor uns gewesen sind, nicht nur in den kleinen Dingen, sondern auch wenn wir sehen, wie riesig, wie gewaltig diese Welt ist, in der wir leben und in der wir mit unserer kleinen Erdkugel ja nur ein winziges Staubkörnchen sind. Auch da müssen wir noch einmal sagen, weil das Universum so unermesslich groß ist, mit Milliarden von Sonnensystemen und in jedem Sonnensystem Milliarden von Sternen und Planeten und irgendwelchen Gestalten, wird der die Größe Gottes nicht kleiner, dass wir sagen müssen, das ist ja so groß, dass es größer ist als alles, was man denken kann, sondern dass der Schöpfer immer größer wird. Es gibt viele Naturwissenschaftler, die sagen, das wird mir immer größer zu verstehen, dass all das, was wir da sehen, nicht aus dem Nichts entstanden, jedenfalls nicht aus sich selber heraus entstanden ist, sondern dass dahinter eine unbeschreibliche, unfassbare Weisheit steht, auch wenn wir sie noch nicht fassen können. Aber was wir von ihm erkennen können, das haben wir in aller Klarheit vor Augen. Und das ist ja wichtig zu sehen, dass man etwas sehen kann, dass Spuren da sind, die der Schöpfer hinterlassen hat, und der Mensch kann sie sehen und kann versuchen, sie zu deuten, wie man Spuren eben deutet. Und kann diesen Gott zumindest auf, ich sag's mal ganz unvorsichtig, auf unterstem Niveau die Ehre geben und ihm danken für das, was man verstanden hat. Ja, das bisschen, was wir verstanden haben, das reicht schon, um ihn zu ehren und seinen Namen groß zu machen. Nur ihn selbst werden wir nicht sehen. Das ist die Erkenntnis, die sich durch die Bibel hindurchzieht, auch nicht durch Nachdenken, durch Forschen, durch Grübeln, durch Wissenschaften, durch alles, was man heute so tun kann. Das werden wir deswegen nie entdecken, nie herausfinden, weil er selber, der Schöpfer, nie ein Teil dieser Schöpfung war und ist und sein wird. Das heißt, der Schöpfer wird immer jenseits der Schöpfung sein, wird nie innerhalb dieser Schöpfung sein, wird nie für uns vor unserem Gesicht stehen, sondern immer jenseits, immer im Unsichtbaren. Und deswegen von uns nicht erkannt werden. Und darum sagt Paulus, was man von ihm erkennen kann und nicht, dass man ihn selbst erkennen kann in seiner Schöpfung. Auch Jesus bestätigt das, wenn es heißt, zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es, warum auch immer, den Unmündigen offenbart. Aber denen, von denen man es erwarten würde, hast du es nicht offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren. Trotzdem bemühen sich Philosophen, Theologen, all die sich mit diesen geistigen Größen beschäftigen, darum, gültige Aussagen über den Ewigen zu machen und über die Ewigkeit und über Gott zu machen und glauben auch, dass sie das hinkriegen, dass man also allgemeingültige Aussagen machen kann über diesen ewigen Gott. An dieser Stelle steht dieser Agur. Wenn er sagt, ich habe mich bemüht um Gott, ich habe mich bemüht um Gott und dann sagen muss, ich hab's aufgegeben. Es funktioniert nicht. Der Weisheit größte Erkenntnis, das formuliert er schon an dieser Stelle, er sagt wörtlich, ich bin dumm wie ein Vieh. Das ist die Formulierung, ich bin dumm wie ein Vieh, ich weiß nicht viel mehr als Ochs und Esel, ich stehe davor und kann eigentlich gar nichts sagen. Man kann ihn auf diese Weise nicht erkennen. Je mehr wir wissen oder je mehr wir zu wissen glauben, desto mehr entdecken wir, dass wir eigentlich nichts wissen. Auch das ist eine alte Erkenntnis. So hat es schon Platon seinen Sokrates sagen lassen in seiner Apologie. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Er sagt nicht nichts. Er weiß schon eine Menge. Aber er sagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Da ist die Betonung. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Andere haben das nach ihm noch einmal betont, auch in jüngerer Zeit. Alles Wissen ist nur Vermutung. Wir wissen eigentlich nichts mit Gewissheit. Wir ahnen, wir vermuten, wir denken, wir halten dafür, aber wissen tun wir es eigentlich nicht. Das gilt auch in Naturwissenschaften, das gilt erstaunlicherweise auch in der Medizin. Da haben wir das ganz deutlich vor Augen. Wir haben in den letzten Tagen gelegentlich darüber gesprochen, dass die Halbwertzeit der medizinischen Erkenntnisse, also das, was man in der Medizin heute weiß, diese Halbwertzeit liegt zwischen 2 und 5 Jahren. Das heißt, die Hälfte aller Erkenntnisse, die in der Medizin heute gelten, gelten nur für 2 bis 5 Jahre. Und dann ist es schon überholt. Das heißt, Altpapier. Das Ganze, was geschrieben ist, ist zur Hälfte schon wieder Altpapier nach 2 bis 5 Jahren. Und das gilt auch für andere Wissenschaften. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Es ist alles Vermutung. Und das gilt umso mehr von dem, was wir nicht einmal sehen können. Und dann dieses Wort zu sehen, zu hören, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren wird. Und nun hören wir noch einmal diese Fragen, die der Argus stellt, denn diese Fragen sind keine naiven Fragen. Die mögen im Deutschen so aussehen, als wäre da einer, der die einfachsten Dinge wissen will, wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab. Sonderbare Frage, wer hat den Wind in seine Hände gefasst, wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Da haben manche gedacht, dass das irgendwie die Vorstellung sei, dass da die Wolken wie ein festes Gewand seien, in denen ganz, ganz viel Wasser enthalten sei. Das ist natürlich naiv gedacht. Die Formulierungen sind anders gemeint. Wer ist hinaufgefahren zum Himmel? Das ist diese wichtige Frage. Ist diese sichtbare Welt, die wir vor Augen haben, schon alles? Nämlich die Frage, gibt es da überhaupt so etwas, was wir heute einen Himmel nennen? Gibt es etwas jenseits dieser Welt? Das ist die eigentliche Frage, die hier auch genannt ist, gestellt ist. Wer ist hinaufgefahren in diese jenseitige Welt und wieder zurückgekommen, wieder herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Das mag damals ein riesengroßes Rätsel gewesen sein. Woher kommt eigentlich der Wind? Wir können das heute ein wenig erklären, das hat mit Luftdruck und mit Temperaturen und mit Umwälzung zu tun. Aber in dieser Zeit, das zu verstehen, woher kommt eigentlich der Wind? Bis in die Zeit Jesu hinein war das ja eine Frage, wenn Jesus sagt, der Wind bläst, wo er will. Und wir hören, wir spüren das, aber wir können eigentlich nicht genau sagen, hätten damals zumindest nicht genau sagen können, woher kommt eigentlich der Wind? Und so auch diese Frage, wer ist zum Himmel hinaufgefahren und wieder herab? Wenn es später heißt, Gott wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, dann haben wir genau diese Spur, um die es geht. Wer kann überhaupt etwas sagen über diesen ewigen Gott? Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Heute wissen wir, dass die Wasser natürlich nicht in ein Kleid gebunden sind, sondern dass sie in einem Gewand erscheinen, in einer Form erscheinen, obwohl sie ja so flüssig sind, obwohl sie auch in ständiger Bewegung sind. Das ist ja ganz sonderbar, dass kaum etwas so bewegt wird wie die Wasser dieser Erde. Und trotzdem, dass Wasser seine Grenzen hat, dass das Wasser nicht über diese Grenzen hinausgehen kann und trotzdem überall Wasser ist. Wer hat dem Wasser sein Kleid gegeben? Die Wolken haben natürlich damit zu tun, aber vor allem Luftdruck, Temperatur hat damit zu tun, das Wunder der Schöpfung, das Wunder auch des Wassers. Und wenn Sie dem ein bisschen nachgehen, ich bin ja kein ausgesprochener Naturwissenschaftler, aber so viel habe ich verstanden, dass bei Wasser eine Besonderheit vorliegt. Einmal, dass Wasser sehr, sehr abhängig ist vom Mond. Ja, ich als Norddeutscher bin da ein bisschen näher dran an Ebbe und Flut. Und wenn man sich fragt, warum gibt es das eigentlich, Ebbe und Flut? Da würden wir sagen müssen, ohne Ebbe und Flut wäre ein Leben auf dieser Erde nicht möglich. Dass der Mond permanent, ununterbrochen, jeden Tag, die, ich weiß nicht, wie viel Trillionen an Kubikmetern Wasser bewegt, umrührt, umkrempelt, in Bewegung hält. Das ist für uns etwas ganz Wesentliches, denn wenn der Mond nicht wäre, dann wäre zu einem großen Teil auch die Wasseroberfläche in dieser Welt, in den Ozeanen, einfach unbewegt. Das Wasser muss bewegt werden. Das kennt jeder, der einen Teich zu Hause hat. Wenn das Wasser nicht bewegt wird, dann kippt das irgendwann um. Das fängt an zu stinken, das Wasser. Und schon deswegen muss Wasser immer in Bewegung sein. Ohne Mond gibt es keine Bewegung. Jedenfalls nicht im Wasser. Und dafür ist der Mond sehr, sehr wichtig, damit das funktioniert. Ständig in Bewegung ist, in diesen unglaublichen Massen an Wasser. Das könnten wir mit keiner Macht der Welt anders hinkriegen. Und dafür haben wir diesen Mond. Ganz wichtig, das zu sehen. Aber dass auch Wasser an sich eine sehr außergewöhnliche chemische Struktur hat. Nicht nur, dass wir es genießen können, aufnehmen können, sondern dass Wasser ein Alleinstellungsmerkmal hat, denn alle anderen Flüssigkeiten haben eine andere Struktur als Wasser. Nicht nur die chemische Struktur, sondern auch das natürliche Verhalten des Wassers ist anders als jede andere Flüssigkeit. Wenn Wasser friert, wird es zu Eis, das ist ja klar. Auch andere Dinge werden zu Eis, also Milch wird zu Eis, wenn es friert. Nur der Unterschied zwischen Wasser und anderen Flüssigkeiten ist der, dass Wasser seine geringste, jetzt muss ich ganz genau überlegen, wie ich es formuliere, seine geringste Dichte hat bei 4 Grad plus. Alle anderen Flüssigkeiten haben die geringste Dichte bei 0 und unterhalb von 0 Grad. Das heißt, jede andere Flüssigkeit, wenn Sie Ihre Milch mal einfrieren und sie dann wieder auftauchen, es bleibt so ein Eisklumpen der Milch übrig, der ist immer unten. Das heißt, das Eis sinkt immer auf den Grund. Ausschließlich nur beim Wasser ist das anders. Beim Wasser ist die geringste Dichte bei 4 Grad. Das heißt, wenn Wasser gefriert, schwimmt das Eis oben. Warum ist es wichtig? Das ist darum wichtig, weil jedes Wasser, das gefroren ist, auf den Boden der Ozeane sinken würde, da wo kein Sonnenstrahl, keine Wärme hinkommt, und es würde sich ein riesiger Eispanzer um diese Erde bilden. Und nur weil Wasser anders ist in seiner Struktur, ist eben das auch anders. Und Eis schwimmt oben. Wir hätten sonst irgendwann eine schöne, ohne Mond und mit einer anderen Struktur von Wasser und Eis, hätten wir eine wunderschöne, glatte Oberfläche auf den Ozean. Sie könnten genial gut Schlittschuh fahren, wenn Sie wollten, nur Sie wären nicht mehr da, leider. Sie wären zu spät. Sie könnten nicht mehr fahren, weil es einfach zu kalt wäre. Weil wir alle in einer ewigen Eiszeit sein würden. Das ist diese Besonderheit beim Wasser, dass sich Gott das sehr genau überlegt hat, dass wir so in dieser Welt leben können. Und manche kommen dann und sagen, diese Beschreibungen der Bibel über naturwissenschaftliche Fragen, über bestimmte Dinge, die wir auch sehen können, diese Beschreibungen zeigen ja allesamt, dass die Schreiber der Bibel eigentlich keine Ahnung hatten von dieser Schöpfung, von den naturwissenschaftlichen Dingen, dass die Bibel manchmal in einer Sprache spricht, die vielleicht nicht auf den neuesten Stand ist, der Naturwissenschaften, aber dass die Bibel in einer Sprache spricht, die alle Menschen zu allen Zeiten verstehen können. Das ist der eigentliche Sinn dieser Sprache. Im Grunde genommen müssen wir sagen, auch unsere heutigen Naturwissenschaftler sprechen ja nicht korrekt. Wenn die Meteorologen im Wetterbericht sagen, heute geht die Sonne um 16.51 Uhr unter und morgen früh um 8 Uhr, ich weiß nicht was, wieder auf, dann weiß jeder Erstklässler, dass das so nicht stimmt, dass die Sonne nie untergeht, sondern dass die Erde sich dreht. Nur, wie wollen Sie das beschreiben als Meteorologe? Das kriegen Sie fast nicht hin. Dass die Erde sich morgen früh um 8.16 Uhr so weit gedreht hat, dass wir wieder Sonne sehen, kann man ja auch so sagen. Aber wir brauchen eine Sprache, in der man Dinge verstehen kann. Und so dürfen wir die Bibel verstehen, dass wir eine Sprache haben, die alle Menschen in allen Zeiten auch verstehen konnten und können. Aber in allen Dingen verstehen, wie genial diese Schöpfung gemacht ist. Wer hat alle Enden der Welt bestimmt, ist die nächste Frage. Da ist nicht ganz sicher, ob das die Enden der Erde oder der Welt oder des Landes sind. Wer hat diese Enden festgelegt? Möglicherweise sind gar nicht die Enden der Erde oder die Enden der Welt gemeint, sondern das, was wir in der Physik immer wieder sehen können, nämlich wer hat die Grenzwerte festgelegt? Denn alles, was wir in dieser Schöpfung haben, ist mit bestimmten Grenzwerten verbunden. Und diese Grenzwerte sind sehr exakt, sehr genau, sind auch unveränderbar, sind unbeweglich. Wer hat die Grenzwerte bestimmt? Wer hat die Naturgesetze definiert? Wer hat die physikalischen und die chemischen Prozesse mit einer absoluten Genauigkeit bestimmt und definiert? Und dann diese Frage, wie heißt er? Wie ist sein Name? Und da kommen wir jetzt in diese Spur, die hier ganz wichtig ist. Wie ist sein Name? Und bei all den Namen, die wir da haben, von Allah über Buddha, über Vishnu, über all diese Angebote, die es da gibt, müssen wir sagen, das ist ja nicht gleichgültig, welchen Namen wir haben. Selbst wenn wir in einer christlichen Kultur leben und vom Herrgott sprechen, manche tun das ja in Bayern, ich will dir nicht zu nahe treten, also falls jemand aus Bayern stammt jetzt, aber der Herrgott, das ist ja der Name, der in Bayern verwendet wird. Anderswo gibt es vielleicht andere Beschreibungen dafür, aber dass dieser Name nicht der eigentliche Name ist. Und er selbst offenbart sich, ich bin der El Olam, der Ewige, ich bin der El Shaddai, der Allmächtige. Und dann diese klare Formulierung, ich bin der ich bin. Ich bin der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Ist ganz genial formuliert, dass da zwei unterschiedliche Namen in einem Namen stecken, in diesem Namen Yahweh. Ich bin der ich bin und zugleich, ich werde noch der sein, der ich sein werde. Ich bin der Herr der Heerscharen, der Yahweh Zebaoth, im Griechischen der Kyrios, im Deutschen der Herr. Ich bin, der ich bin. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin's. Und das wiederholt er immer wieder. Johannes Evangelium, auch an anderen Stellen. Das ist nicht nur eine johannäische Formulierung, sondern das ist eine Definition. Jetzt bin ich da. Der gesagt hat, ich werde sein, der ich sein werde. Und jetzt bin ich da. Ich bin der Herr. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der, dem alle Gewalt auf Erden gegeben ist. Ich bin die Enden der Erde und habe die Enden der Erde in meiner Hand. Ich bin der Herr aller Herren in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. Ich bin, jetzt kommt der Name des Sohnes, der Sohn des lebendigen Gottes. Da muss man sich ja fragen, woher weiß der Agur überhaupt, dass dieser lebendige Gott einen Sohn hat? Weiß der das? Oder ist das nur so eine typische Formulierung, dass man da von Göttersöhnen sprach? Oder hat er so viel verstanden, dass dieser ewige, verborgene, geheimnisvolle Gott offenbar werden muss? Und dass dieser ewige Gott zugleich immer ewig bleiben wird und dass es nicht anders gehen wird, als dass dieser ewige Gott in irgendeiner Weise hineinkommt in diese Schöpfung, dass es notwendig ist, seine Ewigkeit zu verlassen, hineinzukommen in die Diesseitigkeit und sich so zu offenbaren. Und verstanden hat, anders geht es nicht. Wir kommen nicht zu ihm, also muss er zu uns. Aber wie soll das gehen? Wie soll der ewige Gott seine Ewigkeit verlassen? Und darum diese Gestalt des Sohnes, das mag eine gewisse Logik haben. Es muss einen geben, der bevollmächtigt ist, der nicht nur ein Bote ist, sondern der eins zu eins das Wesen dieses ewigen Gottes offenbaren kann, zeigen kann, hineinkommen kann, der sich nicht von diesem ewigen Gott unterscheidet. Und zugleich hineinkommt in diese Welt. Da müssen wir sagen, das ist ja grundsätzlich nicht denkbar, nicht vorstellbar. Wie ist sein Name und wie heißt sein Sohn, der schon im Anfang vor ihm war? Das ist eine andere Stelle aus den Sprüchen. Das haben wir gesehen in diesen Monaten. Und dieser Sohn, der dann kommt, macht keine kleine Stippvisite. Er kommt tatsächlich hinein, was undenkbar war. Er kommt und er bleibt. Er hätte auch kommen können, sich kurz zeigen können, ein paar kluge Worte sagen können und wieder verschwinden. Macht er aber nicht. Sondern er kommt hinein in diese Welt, geht hinein in die Tiefen dieser Welt, geht hinein in die Not dieser Welt, in die Sünde dieser Welt, bis dahin, wo es heißt, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Der Ewige kommt hinein und lässt sich für uns in die Tiefe zwingen, um unsretwillen, weil wir so sind, wie wir sind und weil wir da sind, wo wir sind. Und genau da geht er hinein. Und er steht nicht irgendwo weit über und sagt, jetzt strengt euch mal an und seht zu, dass ihr da zu mir raufkommt, sondern er geht hinein. Und wo immer wir sind, war er schon vor uns da. In welcher Not, in welcher Dunkelheit, in welcher Sünde, in welcher Verlorenheit und Verdorbenheit wir auch immer sein mögen, er ist da, wo wir sind. Das ist der Sinn dieses Herabkommens in dieser Welt, dass er da ist. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Aber das andere gilt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit und wir sahen ihn. Es ist die Herrlichkeit des Ewigen. Und nun haben wir diesen Namen, nämlich den Namen Jesus. Jetzt ist er da, jetzt ist er greifbar. Gott ist mit uns, ist sein Name. Heiland und Erlöser. Wir merken, wir haben viele Namen von ihm. Und es ist immer derselbe. Jesus, gekreuzigt, gestorben, begraben, aufgefahren zum Vater, aufgefahren in den Himmel. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist unser Bekenntnis. Und da haben wir den Namen von Jesus, Herrscher der Ewigkeit ist sein Name. Adonai, Kyrios, Yahweh, Zebaoth, Herr aller Heerscharen. Und wir haben nicht irgendeinen Namen, sondern wir haben den Namen, der über allen Namen genannt ist. Es gibt keinen anderen Namen, der größer wäre als dieser Name von Jesus. Und das heißt für uns, ohne Jesus wäre Gott bis heute einfach nur ein Unbekannter, ein unbegreiflicher, ein verborgener Gott, unerreichbar für uns, rätselhaft, geheimnisvoll. Wir könnten uns 1000 Gedanken darüber machen, wer er sein könnte, wie er sein könnte, und wir würden ihm nie auf die Spur kommen, außer in Jesus. Ich erinnere mich daran, dass wir als Jugendchor, das ist ja auch schon 40 Jahre her, damals dieses neue Lied gelernt und gesungen haben, alle dürfen Vater zu Gott sagen, die an Jesus als Retter glauben, ist für mich heute immer noch eines der schönsten Lieder aus den 70er Jahren. Alle dürfen Vater zu Gott sagen, die an Jesus als Retter glauben. Weil an diesem Namen alles hängt, an diesem Namen von Jesus. Das hat Paulus gemeint in 1. Korinther 2, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart. Wie können wir es erfassen? Wir können es erfassen nicht mit unseren Ohren allein, nicht indem wir hinsehen auf die Spuren und auf die Geheimnisse dieses Gottes, die wir vielleicht vor uns sehen, nicht indem wir ausreichend nachdenken oder schlau genug sind. So, wir würden wieder mit Argur an dem Punkt landen, wo wir auch sagen müssen, ich bin eigentlich ahnungslos, dumm wie ein Vieh. Ich weiß eigentlich nichts, wenn er sich nicht offenbart. Und genau das betont Paulus, wenn er sagt, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Er sagt nicht als allein das Kreuz. Das wäre ja auch schon was. Sondern Jesus Christus, den Gekreuzigten. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in ihm habt ihr Teil an dieser Fülle, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Und darum seht zu, dass euch niemand einfange mit Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus, Kolosser 2. Sondern allein der Name von Jesus. Das mag, so wie auch diese Fragen von dem Argur, naiv klingen. Nur Jesus? Nichts als Jesus? Nur diesen Namen? Ja, sagt Paulus, in ihm haben wir alles. In diesem Namen ist das ganze Geheimnis, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig gegenwärtig. Und je mehr wir uns an diesen Namen binden, je mehr er in unserem Leben gegenwärtig und lebendig und wirksam sein kann und sein Geist in uns die Tiefen der Gottheit offenbar macht, desto größer wird uns dieser Name, dieser Ewige, der hineingekommen ist in diese Welt, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, nicht daran festgehalten hat, in seiner Ewigkeit zu bleiben, sondern hineingegangen ist in diese Welt, in mein Leben, in unser Elend, damit er dort ist, wo wir sind. Und das gilt nun prinzipiell für uns allemal. Wo wir sind, da ist er gegenwärtig. Ob wir auf einer Welle der Dankbarkeit und der Anbetung und des Lobes und des Staunens sind, da ist er ganz sicher, natürlich. Oder ob wir im tiefsten Dunkel sind, in der größten Verzweiflung, auch in der größten Schuld. Vielleicht müssen wir sagen, sogar gerade in der größten Schuld unseres Lebens, wenn es dann doch wieder in unserem Leben schiefgehen sollte, dann ist er da. Dann ist er da. Im Namen von Jesus. Und wir brauchen nicht mehr als diesen Namen von Jesus. Darin haben wir alles. Die Erlösung, die Gnade, die Fülle, den Reichtum und alle Erkenntnis, alles, was nötig ist. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass wir das immer noch sagen und bekennen und wiederholen dürfen, dass du hineingekommen bist in diese Welt, nicht nur ganz allgemein, sondern dass du auch hineingekommen bist in unser kleines Leben. Dass wir nicht nur etwas von dir und vom ewigen Vater erkannt haben, sondern dass wir dich erkennen durften und mehr hineingeführt werden in die Geheimnisse deines Wesens. Dass wir dich und den Vater kennen und lieben und uns an dich halten dürfen. Dass wir nicht nur eine Ahnung haben, sondern dass wir eine Gewissheit haben, dass du der Herr bist über allem, auch in unserem Leben, dass du der Herr bist und bleibst, selbst da, wo wir unsere Kreise ziehen, wo wir manchmal auch auf verkehrten Wegen landen, und doch hältst du an uns fest. Dazu bist du gekommen und dazu willst du auch in unserem Leben gegenwärtig sein, um die Werke des Teufels endgültig zu zerschlagen. Danke, dass wir dir begegnen durften und dass du in unserem Leben die Mitte geworden bist und die Mitte bleiben willst und bleiben sollst. Wir beten dich an, wir ehren dich, wir wollen deinen Namen groß machen, nicht nur in unserem Leben, sondern auch darüber hinaus, dass viele es hören und sehen und erfahren dürfen, dass in deinem Namen die ganze Ewigkeit, der Himmel offen steht und wir kommen dürfen zu diesem allmächtigen, ewigen, heiligen Gott und Vater. Gelobt sei dein Name, dir geben wir alle Ehre. Amen.